Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich freue mich heute, dass ich Rieke von Bassewitz heute hier habe. Hallo Rieke.
Hallo Elisabeth.
Schön, dass du da bist, Rieke. Ich stelle dich gerne mal unseren Zuhörern ein bisschen vor und dann kommen wie gewohnt schnell Feuerfragen, um dich kennenzulernen und ganz viel Zeit dann auch noch deine Themen und deine Motivation zu besprechen.
Ja, super. Vielen Dank.
Rieke, du hast im Januar 2025 Moms Mojo gegründet, eine Akademie für Leading Moms. Du bist studierte Literatur- und Medienwissenschaftlerin, systemischer Coach, Live-Design-Coach und Prozessbegleiterin. Du hast sehr, sehr lange im Bereich PR und Kommunikation gearbeitet und warst 7 Jahre Head of Corporate Communications Germany bei Valorec. Du hast 2 Kinder. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und über Veranstaltungen des Bundesverbands Vereinbarkeit. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass wir uns persönlich getroffen haben beim Barcamp in Bielefeld. Da hast du eine tolle Session gegeben. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich echt, dass ich da sein darf und dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast.
Sehr gerne. Rieke, bist du bereit für Schnellfeuerfragen?
Ja, bereit, wie man sein kann.
Super, dann legen wir los. Was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Also heute vereinbare ich 2 Teenager und da kann ich gleich dazu sagen, das ist gar nicht so schlimm, wie immer von allen Seiten einem eingeredet wird. Im Gegenteil, ich liebe diese Zeit mit den Teenies. Die Kinder sind 14 und 16. Natürlich vereinbare ich all die Bälle, die man weiterhin in der Luft hält. Das sind ja die Gründung von Moms Mojo, was du ja gerade schon angesprochen hast, die jetzt gerade viel meiner Kapazitäten und Energie bindet. Dann, klar, ich habe auch noch einen Mann, der braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ein Haus, da gehört ein Garten dazu, da gehören leidenschaftliche Freundschaften dazu. Und ich habe 3 Hunde, wovon 2 Jagdhunde sind unter 4. Das heißt, auch diese 2, vor allem die beiden, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit. Und dementsprechend gibt es da doch einiges zu vereinbaren. Allerdings hättest du mich gefragt vor 10 Jahren, hätte die Welt natürlich anders ausgesehen mit kleinen Kindern und Job. Mhm. Aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein.
Genau. Ja. Mhm. Wie teilst du dir denn die Care-Arbeit auf?
Ja, de facto war es von der Zeit her manchmal anders, aber ich habe eher gedacht, so über das, was mich anstrengend 50-50 aufzuteilen. Also, dass wir wirklich gesagt haben, was fällt einem leicht, was fällt einem schwerer und ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, als die Kinder klein waren, beide Kinder sind innerhalb von 2 Jahren geboren und die große Tochter, groß in Anführungsstrichen, war am Anfang auch ziemlich anstrengend und dann mein Sohn, der dann ein Flaschenkind war und wir haben uns so aufgeteilt, dass mein Mann die Nächte mit meinem Sohn verbracht hat, obwohl er Vollzeit gearbeitet hat, was sich ja mal kaum einer vorstellen kann. Das war für uns aber einfach, weil er ist jemand, der schnell wieder einschlafen kann. Er hat die Flasche gehalten und fast dabei weitergeschlafen und ich war danach 1,5 Stunden wach. Das heißt, ich habe mit meiner Tochter geschlafen und er mit unserem Sohn. Und dementsprechend war das so eine Sache von vornherein immer gut aufgeteilt, ziemlich fair. Und da habe ich mich eigentlich selten irgendwie benachteiligt gefühlt oder so.
Ja, sehr schön. Was gefällt dir denn an deinem Job am meisten?
Also an meinem jetzigen Job kann man wirklich sagen, alles. Das ist wahrscheinlich was Außergewöhnliches. Aber aus der Kommunikation kommend, finde ich auch gerade diesen Aspekt, der jetzt am Anfang von so einer Gründung steht, mit wie baue ich ein Unternehmen auf, wie bekomme ich Sichtbarkeit, super spannend. Ich habe leider so einen kleinen Fehler gemacht, dadurch, dass ich jahrelang freiberuflich Kommunikation für andere, für Unternehmen, für Konzerne gemacht habe. Habe ich meine eigene Sichtbarkeit ein bisschen vernachlässigt und das muss ich jetzt nachholen. Ist schon eine große Aufgabe, aber macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber inhaltlich habe ich halt auch das erste Mal, wenn wir ehrlich sind, in meinem Leben so ein richtiges Why, so ein richtiges Herzensthema. Also ich bin einfach fest davon überzeugt, dass unsere Wirtschaft und heute noch mehr als letztes Jahr, als ich sehr viel darüber nachgedacht habe, Frauen in verantwortlichen Positionen braucht, Frauen mit Gestaltungsmacht. Also ich sage jetzt Macht extra und meine es aber im Sinne von Power, im Sinne von ich kann entscheiden, ich kann wirken, ich kann Dinge so beeinflussen, dass sie auch für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft wichtig und richtig sind. Und dementsprechend, ja, denke ich, da brauchen wir mehr Frauen und da helfe ich ein kleines bisschen mit, leiste einen Mini-Beitrag, um ja, dieses Ziel zu verwirklichen und das macht mir einfach super viel Spaß. Deswegen alles.
Ja, auch Mensch, ist das schön. Das freut mich
Danke.
so für dich. Und dieses Sinngetriebene, ich glaube, das wünschen wir uns alle und suchen auch alle. Aber
Ja,
toll, dass du das so für
danke.
dich
Ja,
sagen
das ist
kannst. Das ist
wirklich,
echt schön.
wirklich, wirklich schön. Und dann fällt es einem plötzlich auch so leicht, viele Stunden reinzustecken. Ne? Ich habe letztens mal so einen Tag getrackt, da hatte ich locker 11 Stunden. Aber ich habe sie verteilt, so wie es für mich passt und wann es passt. Und ich habe meine Pausen. Ich kenne mich mittlerweile. Ich weiß, dass ich lange zwischendurch auch Pausen brauche. Das ist einfach ganz normal. Und dann sitze ich aber auch gerne mal morgens um 7 schon. Dann gehe ich um 9 mit den Hunden. Und dann bin ich wieder am Schreibtisch. Und dann gehe ich aber abends nochmal und sitze auch manchmal bis 9, 10. Alles gut. Aber weil es aus mir kommt, ne? Weil es so meinem
Ja.
Herzensthema entspricht. Ja.
Ja, da sieht man, was für ein Riesentreiber Motivation ist. Also
Total, total.
unglaublich.
Ja.
Was ist denn, wenn es um Tipps geht, vielleicht der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast? Also hat dich irgendwas mal so genervt oder hat es dir gar nicht geholfen?
Also, da habe ich echt ein bisschen auch drüber nachgedacht, weil ich das ja in deinen Podcasts auch schon mal gehört habe, dass du das fragst. Ich bin auch jemand, der eigentlich pro Tipps ist. Also ich finde diesen Spruch mit Ratschläge sind auch Schläge nicht schön, weil ich denke, jeder kann selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Und ich nehme ja häufig aus Ratschlägen auch das, was ich brauche und was zu mir passt und zu meinem Leben passt. Probiere auch viel aus. Bin sehr neugieriger Mensch. Und was aber eine Sache ist, wo ich denke, das könnte ich hier teilen, ist, dass man mir damals gesagt hat, fang so schnell wie möglich wieder an zu arbeiten. Was ich nicht gut oder schlecht finde. Es lag aber daran, es war die Zeit, wir waren die Ersten, die Elterngeld bekommen haben. Also meine Tochter ist 2008 geboren. Da waren wir wirklich die Ersten, die überhaupt in diesen Genuss gekommen sind. Und da war dieses Jahr so obligatorisch. Also alle haben irgendwie gesagt, okay, jetzt gibt's das, jetzt macht man das auch. Es war irgendwie gesetzt. Aber dieser Hintergrund, fang so schnell wie möglich wieder an, das war so eine Sache von außen. Das war so dieser Druck von außen. Ich finde das total in Ordnung, das zu machen, wenn man das möchte, aber es muss von einem selbst kommen. Und ich habe darüber nicht reflektiert. Wir hatten in unserer Gruppe von, ja, eigentlich größtenteils, glaube ich, alle Akademikermamas, die alle in diesem Elterngeld jetzt irgendwie da in so einer Testphase unterwegs waren. Eine, die ganz klar gesagt hat, ich mache das 3 Jahre, ich bleibe 3 Jahre draußen. Und wir haben alle untereinander uns so ein bisschen ängstlich angeguckt und gedacht, oh, Hilfe, hoffentlich verliert sie nicht den Kontakt und so. Die war aber klar. Die wusste, was sie will. Die wusste einfach, für sie ist das der richtige Weg. Die hat das total durchgezogen. Hat dann auch noch Zwillinge bekommen in den 3 Jahren.
Dann
Und
braucht man vielleicht auch 3 Jahre, wer weiß. Ich kann mir
total,
das nicht vorstellen.
total. Aber die ist dann wirklich wieder sowas von klar auch durchgestartet und hat das alles durchgezogen. Und war, glaube ich, am Ende die erfolgreichste von uns allen, weil sie einfach wusste, was sie will, Kontakt gehalten hat. Klar, das würde ich auch jedem empfehlen, aber gedanklich auch drin zu bleiben ein bisschen. Aber dieses, wann du anfängst, das bleibt bitte dir überlassen und darüber sollte man einfach viel reflektieren. Aber das ist natürlich was, was ich heute weiß und heute ganz anders beurteile, als ich es damals beurteilt hätte.
Boah, das ist eine wirklich faszinierende Erkenntnis, weil ich weiß noch, wie viel ich darüber nachgedacht habe, auch schon vor der Kinderzeit. Also wie viele Gedanken ich mir gemacht habe und wie viele Beobachtungspunkte ich gesammelt habe, um rauszufinden, was ist denn vielleicht ein Weg, der funktioniert. Ich habe so ein bisschen nach diesem Weg gesucht und zu sehen, es gibt diesen Weg nicht, er ist in dir, du musst einfach deinen Weg gestalten, ist sehr wichtig, ja.
Total, total. Und das ist auch was, worüber wir gleich ja sicherlich noch sprechen, aber wobei ich mit all meinen Coaches arbeite. Das ist genau die Grundlage für alles. Und dann
Ja.
wird auch alles leicht. Tja, leicht,
Hast
tja.
ja, genau.
Ja, also wir
Aber
können
das ist
nicht
ja schon ein
zaubern, ne?
Riesenschritt. Genau.
Ja, denke
Ja.
ich auch.
Hast du denn ein Vorbild in Sachen Vereinbarkeit und Familie und Karriere?
Also das ist so ähnlich wie mit den Tipps und den Ratschlägen. Ich nehme mir immer so die Facetten von Personen, die mich faszinieren. Ich glaube, was eine große Hilfe für mich war, dass ich in einem Freundinnenkreis war, gerade auch als die Kinder etwas älter waren, also im Kita-Alter, in dem eigentlich alle Frauen um mich herum irgendwie erfolgreich oder zumindest für die es klar war, arbeiten ist weiterhin genauso wichtig wie Kinder oder die Familie zu haben oder spielt zumindest eine sehr große Rolle. Die eine, ne, war Geschäftsführerin von einer großen Firma, die sie selber aufgebaut hat. Die andere war in einer Unternehmensberatung als Managing Partner. Die dritte war selbstständige Rechtsanwältin, alleinerziehend. So, also das war so der Kreis, in dem ich meine engsten Freundinnen hatte. Und da haben wir uns gegenseitig, glaube ich, sehr inspiriert und uns auch immer wieder so ein bisschen ermutigt, das auch durchzuziehen und das auch gar nicht groß in Frage gestellt, ehrlich gesagt. Also da habe ich mir immer viel abgeguckt und uns haben von uns gegenseitig. Und da müsste ich, glaube ich, auch noch meine Mama erwähnen. Wenn sie das hört, wird sie wahrscheinlich mich wundern. Aber ja, sie ist sehr bei sich und tritt immer schon sehr stark für ihre Überzeugung ein und hört auf ihren Bauch und ist nicht so im Außen. Und ich glaube, da war auch immer viel dabei, was ich mir abgeguckt habe. Diese tiefe Intuition und dieses, naja, im tiefsten Innern weiß man schon, was richtig ist. Man ist nur so überwältigt von all diesen Reizen, die jeden Tag auf einen einwirken. Wenn ich mir überlege, ich müsste heute Kinder kriegen in Zeiten von Insta und LinkedIn und all diesen, ja, Meinungen, die da auf einen einwirken. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch mutig genug für wäre. Es ist schon
Ja.
schwerer heute, glaube ich, ja.
Es ist aber spannend, dass du das sagst, weil du ja im Grunde dann auch gleich wieder empfiehlst, sich so einen kleinen Kreis an Vertrauten aufzubauen. Und ich finde das, habe das auch gelernt, aber tatsächlich erst ein bisschen zu spät vielleicht oder später habe ich erst Mütter gefunden, die auf meiner Wellenlänge sind.
Ja.
Also mit denen ich wirklich über sowohl Beruf als auch Familie reden kann. Denn so der, also dieser ja originäre Freundeskreis, der sich dann nicht verändert hat durch die Kinder, den hatte ich gar nicht so, sondern ich habe irgendwie mit dem ganzen Kinderthema, brauchte ich andere Bezugspunkte und andere Leute, an denen ich mich orientieren kann. Deswegen ist es echt toll, dass du sagst, du hattest das vorher schon, es hat sich wunderbar so entwickelt. Vielleicht ist es auch wichtig, danach ein bisschen Ausschau zu halten.
Ja, wobei tatsächlich habe ich die auch erst so im Kita-Alter kennengelernt. Wir waren aber auch in dieser ersten Gruppe, von der ich gerade schon gesprochen habe, ja schon mit diesem Mindset eigentlich unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass es, glaube ich, vorher für mich gar nicht möglich gewesen wäre, diese Auszeit zu nehmen. Diese Zeit vor dem Elterngeld, die war ja wirklich, du bist raus, du kriegst kein Geld mehr. Da wäre das alles anders gewesen. Das heißt, für uns war das wie so ein Sechser im Lotto gefühlt. Wow, wir dürfen jetzt uns ein paar Monate oder wie auch immer, bei meinem Sohn waren es 8 Monate, uns nehmen, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Und mein Mann hat übrigens auch die ersten 2 Monate, diese Vätermonate genommen. Also der war auch mit zu Hause und es war wirklich eine tolle Zeit. Aber dadurch waren in diesem Kreis hauptsächlich Frauen, die vielleicht vorher das gar nicht gemacht hätten. Und wir
Ja,
waren
das ist
einfach
auch
anders vom
spannend.
Mindset her. Wir haben einfach so, wir waren ja sozialisiert, wir müssen jetzt arbeiten und durchziehen und ja, deswegen. Aber es ist schon wichtig, sich eine Gruppe zu suchen, wo man nicht sich schlecht fühlt, wo man nicht die ganze Zeit gespiegelt kriegt, Mensch, was machst du denn da? Oder wie kannst du jetzt schon wieder arbeiten gehen? Oder wo sind denn deine Prioritäten? Oder, ne? Ich meine, wir haben ja nachher noch ein paar von diesen schönen Phasen. Genau.
Ja, wunderbar. Ja, das ist bestärkend. Schön, dass du das so erlebt hast. Dann würde ich sagen, sind wir warm, oder?
Ja, absolut.
Super. Sehr, sehr schön. Rike, dann würde ich dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen gehört, du bist jetzt selbstständig, du hast deinen Weg gefunden, du hast aber eben auch die Corporate-Erfahrung gemacht. Magst du ein bisschen mehr zu deinem beruflichen Werdegang erzählen und vielleicht auch wirklich konkret, wie hast du in der jeweiligen Situation, in welchem Setup Kinder und Karriere zusammenbekommen und warum hast du dich so entschieden? Das würde mich sehr interessieren.
Okay. Ich versuche die Frage so zu beantworten, wie du sagst. Genau, also angefangen habe ich in der fancy Agenturwelt, also alles bunt, alles B2C, lange Arbeitszeiten, ja, modern und wild und bin dann gelandet, da haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit, in der Stahlbranche. war ein Weltmarktführer der Stahlrohrindustrie, ehemals Mannesmann, jetzt Vallourec. Und ich dachte natürlich, krass, wo bin ich denn hier? Also wirklich. Es war einerseits eine total positive Erfahrung, denn sowas wie 35-Stunden-Woche, mit der ich damals angefangen habe, war natürlich in der Agenturwelt ja
Nicht dran zu denken.
absolut nicht dran zu denken. Und ich bin tatsächlich jemand, der immer schon relativ organisiert zur Arbeit kommt und auch nicht gerne Zeit absitzt. Also ich mache, was ich machen muss, immer get the shit done. Aber ich bin, auch wenn ich fertig bin, bin ich auch gern fertig. Und das war in der Agentur natürlich anders. Die Einzige, die rein in Meetings gekommen ist und vorbereitet war und am Ende gesagt hat, was nehmen wir denn jetzt hier mit und was machen wir denn? Und da passte ich dann doch irgendwie relativ gut in diese andere Welt, obwohl ich eigentlich so ein kreativer Vogel bin. Und ja, dann war ich in dieser Stahlwelt, bin in der Werbeabteilung gestartet und habe mich relativ schnell da raus emanzipiert aus dieser Werbeabteilung, denn ich habe festgestellt, dass wir einfach mehr Kommunikation machen müssen. Also es war tatsächlich nach dieser Zerschlagung des Mannesmann-Konzerns, von der manche ja noch wissen, gar keine Kommunikation mehr gemacht worden. Und da habe ich doch sehr, sehr für gekämpft, dass ich da meine eigene Abteilung am Ende bekommen habe. Übrigens über Mut, über großen Mut. Denn ich
Und die
hatte
dann
schon
auch
ein
wirklich
Konzept,
aufgebaut.
ja,
Also, du hast die aufgebaut. Du hast
aufgebaut,
initiiert, dass es
ja.
das braucht und sie dann aufgebaut. Ja,
Ja,
klasse.
initiiert hatte ich sie, da bin ich aber ehrlich gesagt gegen Wände gelaufen. Also man hat damals nicht die Notwendigkeit gesehen. Ich hatte einfach mal proaktiv ein Konzept erstellt für das, was denn jetzt hier zu ändern wäre, was Sinn machen würde. Das musste ich aber wieder in die Schublade packen. Aber ich habe dann irgendwann mit einem Ohr gehört, dass der CEO aus Brasilien da ist, der irgendwie Probleme mit Public Affairs-Themen in Brasilien hat, weil sie da sehr viele
Ja,
NGOs haben und ja, du kennst das.
da war ein bisschen
Da
was los.
war ein bisschen was los. Und dass man dann überlegte, jetzt auch in Deutschland da was aufzubauen. Und dann habe ich mein Konzept geschnappt, bin in die oberste Etage gelaufen und habe geklopft und habe gesagt, wenn hier jemand eine Abteilung aufbaut, dann möchte ich die bitte leiten. Und
Oh,
habe denen das
super.
Konzept hingelegt und habe sie dann noch bekommen. Ja, und war dann
Klasse.
wirklich plötzlich auf einem anderen Level. Und ja, da sehr. Also der Mut hat sich ausgezahlt. Man könnte sagen, es war vielleicht auch eine kleine Illoyalität meiner Führungskraft gegenüber, die mich ja da in dem Moment, ja, wie soll ich sagen, nicht zum Zug hat
Ausgebremst
kommen
hat
lassen, ja,
vielleicht.
ausgebremst hat, genau. Aber ich war da sehr von überzeugt, dass das sehr sinnvoll ist und bin immer noch froh, dass ich das damals gemacht habe. Also Loyalität um jeden Preis ist auch so eine Sache. Ich glaube, das ist ein Frauending. Manchmal, das darf man dann vielleicht auch mal hinterfragen.
Ja, aber toll, wie sich das für dich ausgezahlt hat. Also eben nicht nur das Thema Mut, ich glaube, das ist, wenn ich mir das so anhöre, nur ein Aspekt, sondern eben auch der fachliche Background, der immer da sein muss. Weil das ist ja häufig das, wo wir dann manchmal auch noch ein bisschen vorsichtig sind. Bin ich schon gut genug? Bin ich nicht gut genug? Du hast dir genau überlegt, was es fachlich braucht, hast das aufgeschrieben. Und dann aber eben auch dieses Thema Geduld, Durchhaltevermögen und die richtige Gelegenheit erkennen und nutzen. Ich glaube, das ist so dieser Dreiklang, den es wirklich braucht und der unglaublich wertvoll ist.
Ja, also das würde ich auch sagen, beschreibt mich auch ziemlich. Ich bin so ein Chancenseher. Also diese Momente, wo man jetzt sagen muss, alles klar, das ist jetzt der Moment, die sehe ich. Also häufig. Und das ist, glaube ich, was in dem Moment einfach der Fall war. War es mir dann auch ein bisschen egal. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach. Ja.
Ja, schön. Und wie ging es dann für dich weiter? Also wann kam dann quasi zur
Kinder.
Karriere das Kind, das erste Kind und wie hast du das zusammenbekommen?
Ich war dann erst noch im Ausland und habe da auch noch Projekte in Paris gemacht und das war alles spannend. Da war aber der erste Punkt, wo ich auch eine bewusste Entscheidung gegen Karriere getroffen habe. Man hatte mir nämlich damals dann auch mit Ende 20 die Leitung der Konzernkommunikation weltweit angeboten. Ich sollte also für in Paris sein und da die ganze Kommunikation aufbauen. Und ich wusste aber, das passt jetzt einfach gerade nicht in meinen Lebensentwurf. Wollte immer Kinder vor 30. Ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt, also eins mindestens. Hab's dann auch um einen Monat verpasst, aber das war irgendwie so ein Plan. Ganz komisch. Und den habe ich dann auch umgesetzt und auch nie bereut, weil ich auch in Deutschland weiter eine gute Karriere hatte, dann für Deutsch, also für die Kommunikation in Deutschland zuständig zu sein und habe dann dieses Angebot bewusst abgelehnt. Manchmal frage ich mich schon, einfach Interesse halber, wie wäre die Karriere verlaufen, wenn ich dann
Ach
nach Paris
so.
gegangen wäre. Aber diese Entscheidung war für mich okay in dem Moment. Und
Und
dann
du
habe
bereust es
ich,
auch nicht und guckst
nee,
zurück, oder? Ja,
nein,
das
gar
ist
nicht,
wichtig.
nein, gar nicht, nein, gar nicht. Nur so Interesse halber, ne? Dass ich manchmal denke, Mensch, was wäre dann passiert? Aber ich konnte mir zu der Zeit auch nicht vorstellen, in Paris zu leben. Es war einfach so dreckig und so laut. Und ich bin ja da auch jemand, der gerne Ausgleich zur Arbeit hat in der Natur. Das ist mir ganz wichtig. Das habe ich da einfach nicht gesehen.
Naja, aber wieder eine Gemeinsamkeit. Ich
Ja.
wollte immer mal in Paris leben, habe dann ein halbes Jahr in Paris studiert, weil ich dieses Bedürfnis hatte, einmal in meinem Leben richtig Großstadtfeeling zu tanken.
Ja.
Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil erstens finde ich, ist Paris immer noch die tollste Stadt der Welt.
Ja,
Also
bin
ich
ich
bin da
bei
immer
dir.
noch sehr,
Ich kenne
sehr,
zwar
sehr,
nicht
sehr
alle.
gern. Aber die, von allen, die ich gesehen habe, mit Abstand. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es auch meine Akkus dahingehend aufgefüllt hat, dass ich nicht mehr so dieses krasse Fernweh hatte und nicht mehr so viel vermisst habe dann in der kleineren Stadt. Weil ich ja dann wusste, wie es ist in der großen Stadt und da alles unternommen habe. Und dann habe ich in ein halbes Jahr natürlich auch ganz viel reingepackt, was man irgendwie alles nur in der Großstadt machen kann. Und gemerkt, jetzt habe ich es auch irgendwie erlebt.
Genau.
Also,
Wohnen muss ich da nicht.
genau.
Ja, genau. Also die Masterarbeit habe ich auch da geschrieben und deswegen, ich hatte auch schon diesen Faible dafür. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass in irgendeiner Phase meines Lebens ich vielleicht mal wieder ein Jahr oder sowas da verbringen werde. Weil ich es einfach, wie du sagst, eine wunderschöne Stadt finde. Übrigens auch bei Regen. Ich mag sie auch bei schlechtem Wetter super gerne. Sie ist mir manchmal bei Sonne sogar zu schön. Aber es ist einfach eine ganz, ganz tolle Stadt. Aber es ist auch eine Stadt, in der man auch froh ist, wenn man mal wieder raus ist.
Ja, na, es
Ja.
hat Licht und Schatten. Es ist halt eine Großstadt.
Das war übrigens der Titel meiner Masterarbeit. Figuren im
Ah.
Licht und Schatten der Stadt in den 30er Jahren oder 20er und 30er Jahren. Weibliche Figuren übrigens, auch das war mir, ist mir
Ja.
erst letztens wieder eingefallen. Was für ein Zufall, dass ich damals schon so ein krass feministisches Thema hatte, das dann über ganz lange verloren habe und jetzt erst wieder so richtig auf diesem, ja, Trip bin.
Ja. Dann hast du dich also nach Großstadterfahrung ganz bewusst dagegen entschieden und auch gesagt, diesen nächsten Karriereschritt in, im Grunde so dieser linearen Karriere, ne, wie quasi dieser Lehrbuchkarriere, den mache ich jetzt nicht. Was hast du dann stattdessen gemacht?
Ich hatte ja auch große Herausforderungen in Düsseldorf, wo ich damals noch gearbeitet habe, weil es einfach noch viel aufzubauen gab. Es gab weder eine interne Kommunikation, noch wurde die externe Kommunikation besonders ernst genommen. Also da, dann haben wir ganz, ganz viel politische Kommunikation gemacht auf Landesebene und kommunaler Ebene. Das war ja auch was, wo es einfach so extrem viel zu lernen gab und viel zu erfahren. Und ja, ich war natürlich auch direkt an an den Vorsitzenden der Geschäftsführung angebunden. Das heißt, ich habe da auch krass viele spannende Sachen mitgekriegt. Und es war kein bisschen langweilig oder irgendwie jetzt wirklich, dass es sich nach einem Rückschritt oder Sidestep angefühlt hat. Es war ja einfach nur, dass sich meine Karriere vielleicht etwas schneller entwickelt hätte, als sie sich da dann entwickelt hat. Wobei es gab dann ja schon einen Moment, in dem sie extremst gebremst wurde. Und das war dann halt dieses Kinderthema. Ich hatte zumindest viele Headhunter-Anrufe, viele wollten sich mit mir treffen und ich hatte spannende Jobangebote. Und dann kam der tiefe Fall. Dann habe ich mich nach der Geburt mit einer Headhunterin aus der Branche unterhalten und die sagte zu mir, ja, nee, jetzt als Mutter, also da sind sie jetzt wirklich unvermittelbar. Also da. Und wirklich,
Das
die hat
ist
gesagt, sie nimmt
harter,
mich aus
harter
der Kartei.
Tobak.
Ja, also klar, ich habe vielleicht dann auch ein Stück weit gespiegelt, dass ich jetzt nicht mehr 110% arbeiten würde. Aber gleichzeitig mit der Überzeugung, dass es immer, dass meine 80% zumindest 80% sind, in denen ich alles auf dem Schirm habe, ne? In denen ich weiß, wann ich wo vielleicht auch mal eine Ausnahme mache oder wo ich flexibel bin. Und ich bin auch immer sehr schnell gewesen und habe viel geschafft. Und ich denke, da hätte ich locker so viel geschafft wie vorher in 100. Aber ja, nee, dieses generelle Ausschließen, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren, das sind 15 Jahre her, doch auch einiges geändert.
Genau.
Glücklicherweise.
Aber dann warst du also ein paar Monate raus in Elternzeit. Also deine Führungsrolle war dann in der Zeit wahrscheinlich in irgendeiner Vertretung oder du hast es im Team verteilt. Und
Genau.
bist dann aber mit weniger Stunden zurückgekommen oder bist du dann doch in Vollzeit zurückgekommen und wolltest eigentlich weniger Stunden? Das habe ich gerade noch nicht ganz raus.
Nee, genau. In meinem Job war es kein Problem. Also ich hatte, ich glaube, 32 Stunden. Aber wie gesagt, mit dieser gleichzeitigen Verpflichtung oder in mir Verpflichtung, das wurde nicht ausgesprochen. Es war einfach irgendwie klar, dass wenn was ist, dann bin ich da. Das ist ja auch als Pressesprecherin dann auch
Ja,
einfach
dringend
wichtig.
nötig.
Ne? Genau. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass Führung in Teilzeit halt auch total gut geht, weil ich hatte das Gefühl, je höher ich da war, desto weniger musste ich operativ tun und da sein. War ja noch kein Remote-Konzept denkbar. Das heißt, eigentlich war es eher dieses, ich trage die Verantwortung und die kann ich auch überall tragen. Also Hauptsache, ich weiß, welche Bälle in der Luft sind und bin da, wenn einer fällt. Und ja, ich fand das irgendwie nie als großes Problem, muss ich sagen. Ja.
Also 32 Stunden, das ist ja auch wirklich viel. Also das ist eher so reduzierte Vollzeit, sage ich gerne dazu. Da kann man echt was schaffen in 32 Stunden. Also du hast ja eben von den 35 Stunden in der IG Metall zum Beispiel
Das
berichtet.
stimmt,
Ist nicht mehr
ja.
so ein Riesenunterschied dann.
Das stimmt, wobei ich ja dann außertariflich 40 plus hatte. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich auch zwischendurch mal verschiedene Zeiten ausprobiert habe. Ich glaube, ich hatte auch mal 25, dass ich mal jeden Tag 5 Stunden da war. Hatte ich, glaube ich, auch mal. Kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Aber ich weiß, dass es irgendwie zwischen 25 und 32 waren es auf jeden Fall. Also 32 war es eine lange Zeit. Und ja, eigentlich hat es sich vom Arbeitsumfang nicht so richtig unterschieden, weil ich hatte ja meinen Job. Und
Und
dann
der
habe ich
Job hat sich
gedacht,
nicht verändert, ne? Du
richtig,
hast ihn in weniger Zeit
richtig,
gemacht einfach.
richtig, richtig. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja auch dafür bezahlt werden. Also, ne, genau.
Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also du warst dann Pressesprecherin, Leiterin der Kommunikation, erstes Kind, wieder drin, hast Führung in Teilzeit gelebt, praktiziert, hat funktioniert. Wie war deine weitere Geschichte?
Danach, also innerhalb von 21 Monaten kam mein zweites Kind. Also es war tatsächlich eine harte Zeit, aber beim ersten Kind war ich vorher ziemlich eingeschränkt durch die Schwangerschaft, was ich auch im Job manchmal gemerkt habe. Also da konnte ich einfach ab Woche 25 nicht mehr sitzen. Keiner weiß warum. Ich hatte irgendwas im Rücken, was angeblich auch sofort operiert werden sollte, wenn ich raus bin. Also wenn ich nicht mehr schwanger bin, das war aber dann weg, glücklicherweise. Ich konnte also nur stehen oder liegen. Auch dann nicht mehr Auto
Das
fahren.
ist eine
Das, ja,
Einschränkung.
das war eine richtige Einschränkung. Aber in mir waren damals noch auch solche Motive oder Glaubenssätze unterwegs, die mir ein schlechtes Gewissen deshalb gemacht haben. Und bei der zweiten Schwangerschaft habe ich bis zum letzten Tag gearbeitet und hatte so das Gefühl, ah, jetzt habe ich es allen nochmal gezeigt, dass ich, ne, dass ich nicht so empfindlich bin, sondern dass es wirklich was war. Blöd, heutzutage würde ich da ganz anders rangehen, aber damals war ich einfach da, ja, noch sehr im Außen und in der Abhängigkeit der Bewertung von anderen. Da habe ich aber wirklich, da ging es mir halt einfach gut und da konnte ich auch bis zum Ende arbeiten. Und da war ich dann auch kürzer raus, weil wir waren auch angewiesen auf Kita-Plätze, das muss man einfach auch mal sagen. Ich hatte gar nicht die Wahl, wie lange ich wegbleibe. Es hing halt davon ab, wann wir einen Platz kriegen. Und bei meiner Tochter war das halt nach einem Jahr und bei meinem Sohn nach 8 Monaten. Und da haben wir dann auch zugegriffen. Der konnte noch nicht laufen. Der kam in eine Kita mit gemischten Kindern bis zum Grundschulalter,
So eine
wo viel,
Familiengruppe, ne? Das ist
ja,
schön.
das, wie hieß das damals? Ich weiß gar nicht mehr. Also es war so, dass ich auch da von einigen Seiten gehört habe, ach Gott, die sind ja gar nicht auf Kleinkinder oder Kleinstkinder dann eingestellt. War aber für uns nie ein Problem. Also die großen Jungs hatten ihn dann oft auf dem Schoß oder haben mit ihm Fußball gespielt, laufen geübt. Also die waren auch in einer Gruppe, die beiden. Das war eigentlich immer nett. Also ich fand das gar nicht schlimm, dass die mit allen möglichen Altersgruppen in einer Kita waren oder in einer Gruppe sogar waren. Aber da haben wir halt einen Platz bekommen und es war ein Platz über eine Betriebskita meines Mannes, der bei einem Energieversorger mit Kindern, mit eigener Kita gearbeitet hat. Und da haben wir natürlich zugegriffen, weil die
Ja, klar.
staatlichen Kitas auch damals schon, der ist jetzt 14, auch damals schon eine Vollkatastrophe waren. Das hat sich erst dann zum Kindergartenalter entspannt. Und naja, dann war es natürlich schon auch oft ein echter Balanceakt, muss man sagen, mit diesem Abholen der Kinder pünktlich. Ich habe im Essener Süden haben wir gewohnt, in Düsseldorf habe ich gearbeitet, im Essener Norden war die Kita. Und
Oh.
ich bin immer hin und her gependelt und war eigentlich immer zu spät. Das kennt ja jede Mutter wahrscheinlich, die oder jedes Elternteil, das sich da um Care-Arbeit kümmert, dass das einfach ein Riesenstruggle ist, dieses Gefühl, dass man immer zu spät ist und immer jemand ruft einem auf dem Flur noch was zu, wenn man gehen möchte. Ja, kannst du noch mal schnell und hast du noch mal einen Moment?
Und
Und
zack,
man
bist du wieder zu spät
weiß, oh,
beim
die Zeit.
Kindertraining.
Und ja, und beim Abholen, nein, wenn die waren bei uns auch echt streng mit dem Abholen. Und wenn man dann einfach zu spät kam, dann gab es da keine Parkplätze. Es war mitten in so einer Siedlung mit Altbauhäusern, wo du wirklich auch gar nicht parken konntest. Das heißt, ich bin dann immer in die Kita, da habe ich zwei echt übermüdete Kleinkinder abgeholt und die dann nach Hause gebracht und habe immer gehofft, dass mal irgendwo eine Fee auftaucht, die sagt: So, und jetzt hast du mal eine halbe Stunde Pause. Leg dich mal hin, ruh dich
Kümmere
mal
dich um
auf.
dich.
Ja, das ist aber nicht passiert. Das heißt,
Die
das
ist
war
nie
schon eine
gekommen.
krass anstrengende Zeit. Wir haben dann auch noch gebaut und ja, also wenn du wissen willst, wie es zu Ende gegangen ist, am Ende war
Ja,
es
genau.
einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Es war nicht zu handeln ohne elterliche Unterstützung, zumindest so im Alltag. Also meine Eltern waren schon toll, dass sie auch mal gesagt haben, wir nehmen die Kinder mal von länger, also eine Woche oder wir kommen mal. Das haben wir übrigens auch im ersten Jahr schon gemacht. Das ist auch mal eine Geschichte, die viel Erstaunen hervorruft. Aber wir waren auch immer schon so, dass wir gesagt haben, nein, wir brauchen auch Zeit für uns. Und haben im ersten Jahr, meine Eltern haben dann wirklich unsere Tochter mal eine Woche betreut und wir haben eine Woche Urlaub gemacht im Süden, im Winter.
Sehr
Und
schön.
ja, das hat so gut getan. Aber trotzdem, glaube ich, den Faden gerade
Du
verloren.
hast,
Ach so,
genau,
trotzdem war
du
es zu
warst dann
viel.
im Grunde an dem Punkt, wo du gesagt hast, es ist einfach
Es
richtig
ist
viel.
richtig viel, ja.
Vielleicht ein bisschen so dieses Thema, wie hast du erkannt, dass es dann nicht nur viel, sondern zu viel ist? Und was hast du getan, um dich da wieder rauszugraben? Weil das ist ja schon sowas, was ich zumindest merke, in meinem Umfeld beobachte und ehrlicherweise auch selbst erlebe, wenn du den Teller so voll hast, dass da eigentlich alles schon überquillt, dann fehlt dir auch ein bisschen die Zeit, da einmal rauszuzoomen und zu gucken, was kannst du runternehmen, sondern du bist nur im täglichen Organisieren, im Tun, damit nichts runterfällt, nichts akut
Total,
runterfällt.
total.
Also stelle ich mir vor, es ist schon auch schwierig, da irgendwie so, wahrscheinlich in kleinen Schritten, aber da rauszukommen. Deswegen, was hast du gemacht? Wie bist du das angegangen?
Also bei mir waren es keine kleinen Schritte, sondern es war ein absoluter Big Bang, so. Denn ich hatte wirklich diesen Moment, wo es einfach gar nicht mehr ging, wo ich bei meinem Geschäftsführer im Büro saß, bei einem meiner Joe Fixe morgens um 7. Kennst du wahrscheinlich aus dieser Branche, dass man gerne mal früh da ist?
Geht bei mir im Team, aber zumindest in der
Ja.
Produktion ist natürlich
Ja,
da sehr,
genau.
sehr, sehr früh.
Ja. Und plötzlich angefangen habe zu weinen und nicht mehr aufhören konnte. Es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und mein Chef saß da und war völlig überfordert, wusste nicht, was er jetzt machen soll. Und dann bin ich tatsächlich von da direkt zum Arzt gefahren und habe mich krank schreiben lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Das war wirklich, also vielleicht war es ein Burnout, vielleicht war es kurz davor, aber ich brauchte dann erstmal Zeit für mich. Und was ich immer schon hatte, war dieses Zeit für mich priorisieren oder zu fühlen, was ich dann brauche. Und das war Ruhe. Also für mich, ich werde mal irgendwann, glaube ich, einen Brief ans Land Dänemark schreiben und mich bedanken oder eine E-Mail, weil ich glaube, ich so viel Kraft aus dänischen Nordseeinseln gezogen habe, auf denen
Ja,
wir,
die sind schön.
ja, die sind sehr schön, die sind ruhig. Und wir haben da damals fast jeden Urlaub verbracht, weil es einfach so schön war, mal nichts zu haben. Das hat mich krass aufgetankt. Aber das war auch der Moment, wo ich für mich entschieden habe, das geht so nicht weiter. Ich werde kündigen. Und ich habe mich da selber so ein bisschen rausgezogen, hatte dann aber noch eine ganz wertschätzende und tolle Verabschiedung meines Chefs. Also er hat es sehr, sehr toll aufgenommen und ist mir noch krass entgegengekommen.
Das ist auch wunderbar.
Und dadurch habe ich das dann auch ganz fair zu Ende gebracht, ganz normal, diese 3 Monate oder weiß nicht mehr, waren 2 oder 3. Und bin dann da gut rausgegangen, gefühlt, also mit einem guten Gefühl und mit einer Freude auf das, was jetzt kommt. Habe aber schon da angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Man hatte mir damals auch gesagt, ja, es wäre, glaube ich, sinnvoll, eine Therapie zu machen. Nur 6 Monate Wartezeit haben mir in dem Moment natürlich überhaupt nicht geholfen. Das heißt, ich habe eigentlich sehr, sehr viel angefangen, mit mir selbst zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was mich heute noch antreibt, dieses, hätte ich gewusst, was da alles möglich ist und was da alles geht und vor allem, wie ich auch viel Energie auf Dinge verschwende, kann man ja ruhig sagen, die nicht nötig gewesen wären. Viel, viel im Außen, viel versuchen, es anderen recht zu machen und sowas. Dann wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Dann wäre ich zumindest noch ein bisschen bewusster mit diesem Thema umgegangen und hätte viel eher meine Grenzen gesetzt und eher geguckt, dass es gar nicht so weit kommt. Und das ist eigentlich auch das, was mich die letzten 10 Jahre dann immer so ein bisschen unterschwellig begleitet hat und seit ein paar Jahren dann doch dazu gebracht hat, nur noch mit Frauen zu arbeiten im Coaching. Und jetzt noch spezieller nur noch mit Frauen, die ja genau diesen Zwiespalt in sich spüren, dieser Doppelrolle, diesen Wunsch, beides zu haben und beides miteinander zu vereinbaren und auch wenn sie Mütter werden, trotzdem weiter sich zu trauen, ihre Wünsche zu verwirklichen, was Karriere angeht.
Ja, toll, dass du das so teilst, denn um das vielleicht einmal zu sagen, es ist wirklich, und das ist schade, aber es ist so nicht so selten der Maternal Burnout. Also es gibt ja sogar einen Begriff dafür, weil eben so viele Bälle in der Luft sind, gepaart mit diesem Thema. Man macht es ja nicht für sich selbst, sondern es gibt da eben Kinder, die total von einem abhängig sind. Es gibt im Grunde so einen absoluten Druck, verfügbar zu sein und gleichzeitig ganz, ganz viele Rollenerwartungen. Deswegen gibt es diesen Begriff Maternal Burnout und deswegen finde ich es schön, dass du jetzt auch nochmal beschreibst, was du im Rückblick anders gemacht hättest und auch auf welche Signale du jetzt achtest. Das Schöne ist ja, wenn man das weiß und auch sehr stark ist im Bereich Selbstreflexion und sich gut kennt, auf seine eigene mentale Gesundheit achtet, da kommt man da hoffentlich nicht hin, sondern kann rechtzeitig eben sagen, so, da ist meine Grenze. Deswegen mit dieser Erfahrung im Rücken und mit deiner Motivation, was sind denn jetzt so die drei Tipps, die du einer guten Freundin oder vielleicht auch jemandem, den du im Coaching hast, mitgibst, um eine gute Vereinbarkeit zu realisieren?
Also ob es jetzt 3 werden, weiß ich gar nicht. Der eine absolut grundlegende Tipp ist, fang bei dir an. Also dieses wirklich, lerne dich kennen, überlege dir, was sind deine Werte, was sind deine Glaubenssätze, wie du schon richtig sagst, deine Rollenerwartungen, die du vielleicht unreflektiert übernommen hast, denn das erlebe ich häufig im Coaching, dass wir mit Antreibern oder Glaubenssätzen kommen, die wir einfach unreflektiert übernommen haben, die vom Umfeld, von Mutterseite oder Großeltern, Großmutterseite oder natürlich, die ja natürlich auch geprägt sind durch patriarchale Strukturen, das ist klar, an uns herangetragen wurden und die wir dann einfach so denken, es müsste so sein. Ja, also das ist ein Tipp, sich früh genug kennenlernen, wirklich einfach sich kennenlernen. Viele kennen sich gar nicht richtig und da zu gucken, wer bin ich, was will ich, was möchte ich, wo möchte ich hin? Also sich da gerne auch Unterstützung zu suchen im Sinne von Gesprächen mit Freundinnen oder mit Vorbildern, wie wir es ja vorhin schon hatten. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Dann glaube ich, dieses Thema perfekte Mutter sein, also da mal genauer hinzugucken. Denn ich habe jetzt den Vorteil, dass die Kinder schon größer sind und ich war jemand, der ganz früh den Satz gehört hat von Jesper Juhl, Kinder wachsen am besten auf in begleiteter Vernachlässigung.
Oh, das ist schön. Ja, der ist ja
Ja,
sowieso so ein ganz, ganz, ganz toller
toll,
Autor, der eben auch die Eltern
toll,
stärkt. Das ist ein
total,
Satz, den muss
total.
ich mir nochmal
Ja,
aufschreiben.
ja. Das geht so ein bisschen in diese Richtung von diesem Lazy Parenting, aber das ist
Genau.
genau.
Das mag ich auch, ja.
Ja, das ist toll, das habe
Sehr
ich
befreiend.
intuitiv richtig gemacht, komischerweise. Aber ich glaube, das habe ich auch von meiner Mutter so übernommen, weil das damals bei uns auch so war. Und das habe ich auch nicht hinterfragt, aber für mich fühlte sich das auch immer gut an. Also dieses sich selbst und seine Erholungsphasen. Ne? Also deswegen war es zum Beispiel auch okay zu sagen im Urlaub, machen wir hier mal nichts. Ja? Wir sitzen in der Düne und die Kinder springen 2 Stunden die Düne runter und wir teilweise noch mit, weil wir natürlich auch ganz gerne in diesem kindlichen Ich unterwegs sind. im Urlaub, aber das muss nicht immer irgendwas geboten sein. Also gegen diesen Spruch, na, deinen Kindern was zu bieten oder sowas, das ist Quatsch. Also Kinder brauchen Langeweile, Kinder brauchen diese Momente, in denen sie Frustrationstoleranz lernen. Und das heißt nicht, deswegen dieses liebevolles Begleiten, dieses begleitete Vernachlässigung. Also ich sitze daneben, ich bin da, wenn es drauf ankommt, aber wenn dir langweilig ist, ist dir langweilig. Ja, dann
Genau.
lass
Und dann
dir was
such dir mal
einfallen.
was.
Komm da raus. Also erlebe das negative Gefühl, nimm es wahr und arbeite dich da raus. Und was ich vielleicht oder was ich meinen Coaches mitgebe, ist immer dieses, ihr überbewertet, was Kinder erinnern oder so. Also dieses Perfekte. Ja, meine Kinder können sich nicht mal an ihre Freundschaften aus der Kita erinnern. Ja, die sind einfach weg. Vielleicht tief im Innersten irgendwo angelegt. Aber was möchtest du wirklich, dass dein Kind vielleicht mit 18, wenn es auszieht, mitnimmt? Was sind die drei, fünf Sachen, die dir wichtig sind? Und dann leg alles, was du tust, darauf aus. Aber versuche nicht in allen Bereichen perfekt zu sein. Ne? Also bei mir ist es
Klarer
zum Beispiel diese
Fokus.
Selbstständigkeit. Ich möchte, dass die selbstständig sind. Ich möchte, dass sie selbstbewusst sind, dass sie sich selbst mögen, lieben, dass sie empathisch sind mit anderen Lebewesen, natürlich mit Menschen, aber auch mit Tieren, dass sie viel wissen über Ernährung, über Sport, über wie halte ich mich gesund, aber auch, dass sie halt eine gewisse Zufriedenheit mitnehmen und nicht, ich sage extra nicht Glück, weil Glück ist flüchtig, Glück ist schnell wieder weg, aber dieses tiefe, innere, zufriedene Gefühl und das erhält man. Es hat uns auch mal ein netter Vortrag in der Kita, war eine Ärztin aus dem UKE hier in Hamburg, die hat berichtet, und das fand ich wirklich krass wertvoll, dass sie sehr viele Erwachsene vor sich sitzen hat, also junge Erwachsene, die nichts mehr schaffen, die nichts aushalten können, die jeden Job kündigen, die aus jeder jeder WG ausziehen, weil sie nicht mit anderen wohnen können, die einfach unglücklich und unzufrieden sind. Und das sind die Kinder, hat sie gesagt, denen jedes Hindernis aus dem Weg geräumt wurde, die nie gelernt haben, selber einen Frust auch mal auszuhalten oder selber ein Problem zu lösen. Und die hat noch einen schönen Satz gesagt, der mich begleitet hat. Sie dürfen die obere Stange vom Hindernis abnehmen, aber rüber müssen die Kinder selber.
Ja, sehr schön. Ach toll, dieser ganze Hinweis auf Lazy Parenting, das packe ich auch nochmal in die Shownotes, damit man sich das ein bisschen angucken kann. Also diese Grundhaltung, dass wir sind da und unterstützen, aber wir machen nicht alles
Genau.
für euch. Wirklich,
Genau.
wirklich dieses Sinnbild, ich sitze mit der Zeitschrift auf dem Bauteppich, aber ich baue nicht für die
Genau.
Kinder.
Genau.
Ne?
Genau.
Sondern ich sitze da, ich bin ansprechbar, aber ich bin eben nur begleitend. Das
Richtig.
ist, glaube ich, echt, echt wichtig. Toller Tipp. Ja.
Ich glaube, du darfst sogar auf dem Stuhl sitzen mit dem Kaffee.
Mache ich auch sehr häufig. Ich mag nicht so
Genau.
gerne auf dem Boden sitzen.
Genau. Ich nämlich auch nicht. Und da bin ich auch bei mir geblieben. Und das habe ich natürlich auch meinen Kindern vermittelt. Dieses Ich bin bei mir, du bist bei dir, du machst Kindersachen, ich mache Erwachsenensachen, wir sind zusammen. Und ich glaube wirklich kein bisschen, dass das unserer Bindung geschadet hat. Also dieses Bedürfnisorientierte vergisst ja sehr häufig auch das Bedürfnis der Eltern, habe ich immer das Gefühl.
Zumindest in der Interpretation, ja, die
Ja,
Theorie
okay,
eigentlich nicht, aber wie es gelebt wird häufig.
ja, wie es gelebt wird, genau. Und da geht so viel Energie verloren. Und ich glaube, man darf sich wirklich erlauben, auch mal ab und zu an sich zu denken. So.
Ja, toller Appell. Jetzt habe ich zwei ganz, ganz tolle Tipps gehört. Einmal so dieses ganze Thema sich selbst kennenlernen und da auch Zeit und Energie zu investieren, seine Werte, seine Stärken, seine Ziele zu ermitteln und dieses Thema Ansprüche runterschreiben, schrauben, sich auch einfach vielleicht ein paar wissenschaftliche Texte oder zumindest ein bisschen was rauszusuchen, was einen auch darin bestärkt, eben nicht so in die totale, ja, Beschützerrolle des Kindes zu gehen. Und da vielleicht zum ersten Punkt hast du mir eine tolle Übung gezeigt, nämlich die Energietorte, die ich zum Jahresanfang gemacht habe, um nochmal so ein bisschen rauszuzoomen. Und als ich gerade gehört habe, ja, sich selbst kennenlernen, habe ich mir gedacht, ach, schön wäre doch, wenn wir noch so einen Schritt hätten, so eine kleine Übung. Vielleicht magst du einmal beschreiben, was du mir da gezeigt hast, weil ich fände das schön, wenn die Hörer das vielleicht für sich einfach mal ausprobieren können.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, das zu teilen, denn das ist ja, also wenn man bei mir ein Coaching machen möchte, dann starte ich immer mit einem Kennenlernen. Es ist mir wichtig, dass man gegenseitig miteinander matcht. Und da mache ich immer so einen kleinen Energiecheck für Mütter, heißt es. Und ich finde das einfach wichtig, auch zu sehen, wie ich arbeite und zu gucken, irgendwie passt das. Und deshalb habe ich diese Energietorte, dieser Energiekreis, die liebe ich einfach, weil sie super schnell ist und einem schon sehr schön visualisiert, wo man so steht. Und zwar geht es so, dass man sich man malt sich einen Kreis auf und dann geht man einfach mal davon aus, das sind 100% deiner Energie. Also das ist 100%. Egal, jetzt nicht auf Zeit runtergerechnet oder auf Rollen oder wie auch immer, man könnte das ja noch abwandeln, aber dieser Kreis stellt einfach 100% deiner Energie dar. Und dann hast du einen Moment, um mal aus dem Bauch heraus und auch ohne zu viele rationale Gedanken dir zu machen, den einzuteilen in Tortenstücke. Also, wofür verwendest du deine Energie im Moment? Und dann schaut man sich diese Torte mal einen Moment an und guckt mal, wie fühlt sich das an? Und was macht das mit einem, wenn man diese Torte auf sich wirken lässt? Und im nächsten Schritt darf man sich dann nochmal einen Kreis aufmalen und die Tortenstücke in einer für einen idealen Verteilung aufmalen. Also ideal, wie es sich in dem Moment anfühlt. Natürlich kann das in einer Zeit, in 1, 2, 3 Jahren schon wieder ganz anders sein. Aber für den Moment, wie wäre es, wenn ich meine Energie wirklich so einsetze, wie sich für mich am besten anfühlt? Und da, in dieser Diskrepanz dieser zwei Worten, liegt schon viel Wahrheit, viel Entwicklung, viel, ja, vielleicht viel Schmerz auch, viel
Ja, kann ich bestätigen.
Gefühl.
Also ich
Ja.
habe noch lange drüber nachgedacht, dann auch. Und ich habe tatsächlich meine Ziele fürs Jahr. Also ich mache mir immer so Jahresziele mit der Mindmap von Fast and Curious. Und ich habe die auch schön hier so in meinen Achtsamkeitsplaner, der Plan überführt. Und da habe ich wirklich noch so eine Erkenntnis gewonnen, die ich ganz spannend finde. Nämlich, ja, ne, also so diese, wo eine Diskrepanz war zwischen Energie, die ich aufwende und die ich aufwenden möchte. Und das habe ich direkt ins Ziel überführt. Und deswegen
Wow,
wollte
das
ich, also das
freut
wollte ich dir
mich.
sagen,
Das
und
finde ich
weil
richtig
das,
schön.
und das geht halt wirklich, ne? Also entweder man pausiert den Podcast mal kurz oder man setzt sich abends in 5 Minuten, ich glaube, es hat echt nicht länger gedauert, da einmal hin und malt sich das auf und es ist unglaublich wirkungsvoll und es ist vielleicht so ein erster Minischritt der Selbsterkenntnis, weil
Ja.
sonst kann einen dieses Riesenthema auch so erschlagen und auch wieder
Total.
eine Belastung sein. Und deswegen
Total.
wirklich der Appell, macht einfach mal diesen Energiekreis und wenn das schon gut war, nehmt euch den nächsten kleinen Schritt vor, den nächsten kleinen Schritt,
Genau.
aber eben so viel wie gerade geht. Ja.
Genau. In der Zeit ist es einfach herausfordernd. Und dennoch denke ich, dass wir Mütter sehr, sehr häufig dazu neigen, so war es bei mir ja auch, unsere eigene Gesundheit nicht zu priorisieren. Und da zu versuchen, diesen Mindset-Shift hinzubekommen, zu verstehen, dass es meinem ganzen System einfach mega gut tut, wenn es mir gut tut. Ja? Als ich gekündigt habe, hat meine kleine Tochter damals 7, 8 gesagt, Mama, du bist schon ganz anders.
Ach
Also
toll.
nach ein paar
Ja.
Wochen. Und das hat mich getroffen, natürlich, aber auch total bestätigt und mir gezeigt, wie sehr dann doch Kinder auch fühlen, wie man mit sich selbst im Reinen ist oder nicht. Ne? Und die letzte Zeit war einfach sehr stressig dann. Und das haben die natürlich gespürt. Das heißt, ich
Ja,
will keinen
klar.
unter Druck setzen, aber man kann mit Kleinigkeiten anfangen. Ja, es gibt auch, ich habe ja dieses Programm entwickelt für Leading Moms. Und da ist ein Modul auch das Thema Mental Health. Also ich sage nicht, wirklich ausdrücklich nicht, dass wir Frauen uns einfach ein bisschen mit Yoga beschäftigen, um dann besser in das System zu passen. Das ist absolut nicht mein Ansatz. Aber das System ist ja nun, wie es ist. Und wir sind der Herausforderung gegenübergestellt, damit umgehen zu müssen. Wir können es jetzt ja nicht wegzaubern. Das heißt, welche Dinge können uns helfen, wirklich geben uns ein gutes Gefühl und die einfach mal auszuprobieren für sich. Schon ein Atemzug, ein einziger bewusster Atemzug am Tag kann was ändern. Das wird bei Google in dem Achtsamkeitsprogramm zum Beispiel gelehrt, ja, dass du einfach dieses Search inside yourself, dass du einfach, wenn du anfängst, einen Atemzug am Tag zu nehmen, ist es irgendwann sind es zwei, irgendwann sind es drei und dann ist es vielleicht mal eine Minute oder fünf. Und weil man merkt, es tut mir gut. Dieses in dem Moment, wenn ich vielleicht wieder an die Decke gehen will. Ich bin auch oft an die Decke gegangen. Also ich war häufig, häufig an Punkten, wo ich dachte, jetzt geht gar nichts mehr und habe mich nachher auch super schlecht gefühlt. Hätte ich in dem Moment vielleicht gesagt, stopp, einmal ein und einmal ausatmen und wirklich mal kurz bei mir einchecken und sagen, Moment, will ich jetzt diesen neuronalen Pfad der Reaktion wählen? Oder wähle ich bewusst einen anderen? Ja, das nennt Stefanie Stahl, nennt es immer Ertappen und Umsteuern, glaube ich. Also dieses Ertappen und dann Umsteuern und dann diese Reaktion nicht mehr machen, die einem nicht gut tut. Ja, also so kleine Sachen versuchen, was funktioniert für mich? Ist es der Kaffee in Ruhe am Morgen? Ist es die, ja, diese Mini-Meditation oder ja, was auch immer passt. Gerne ein bisschen
Unglaublich schön.
experimentieren.
Ja. Rike, wir haben ganz viel jetzt schon von dir gelernt. Wie können denn jetzt die Hörer des Podcasts dich noch ein bisschen besser kennenlernen oder vielleicht auch dir helfen?
Also kennenlernen kann man mich über LinkedIn am besten, da versuche ich, wenn ich es irgendwie hinkriege. Ich bin jetzt nicht so ein super strukturierter Posterin, aber da versuche ich schon einiges zu teilen. Ich bin auch auf Insta, das ist aber eher so ein Spielbein, unter Rike von Bassewitz in einem Wort geschrieben. Ich suche oder ich habe ja diese Akademie gegründet, die sich ausschließlich an Leading Moms richtet. Also das heißt nicht, dass man in Führung schon sein muss, sondern dass man vielleicht irgendwie diesen Wunsch in sich spürt. Entweder man ist schon in Führung und möchte Mutter werden oder man ist Mutter und möchte eine Führungsrolle übernehmen oder man ist auch in Selbstständigkeit als Mama und möchte da erfolgreich sein und hat irgendwie diesen Struggle zwischen diesen zwei Bereichen. Und dafür arbeite ich im Moment in meinem Programm, das sehr umfassend sich mit verschiedensten Themen von Leadership über Rolle als Mutter, über mentale Gesundheit, innere Arbeit, aber auch das System verstehen und sich dann einen persönlichen Plan zu erstellen. Dieses Programm läuft im Moment im 1 zu 1, soll aber im Herbst als Gruppe ausgerollt werden. Vor allem, weil ich auch denke, dass es dann auch leichter zugänglich ist als so ein 1 zu 1 Programm, was sehr intensiv ist, aber auch natürlich ein bisschen exklusiver vom Preis her, sage ich mal. Gruppe, denke ich, hat auch noch einen anderen Vorteil, denn dieses Community-Gefühl, ich bin nicht alleine, das ist natürlich das, was auch extrem helfen kann. Und für diesen ersten Durchlauf suche ich dann auch Frauen, die vielleicht Lust haben, mir Feedback zu geben. Dafür gibt es dann auch einen guten Deal. Aber man hat halt auch die Chance, da ein bisschen mitzugestalten, Feedback zu geben. Ja, und wer Lust hat, da eventuell dabei zu sein, darf sich gerne bei mir melden. Auf meiner Webseite mumsmojo.de findet
Packen
ihr
wir alles
weitere
in die
Infos
Shownotes.
über mich und genau, könnt ihr euch gerne mit mir in Verbindung setzen. Also das wäre eine große Hilfe, wenn da
Sehr
jemand
schön.
Lust hat. Ja.
Dann könnt ihr in Verbindung gehen mit Rike. Jetzt, Rike, sind wir schon beim Spiel, beim Phrasenverdrescher angekommen. Denn ich finde es witzig und auch irgendwie wichtig, weil wir da ja immer so einen kleinen Punkt wieder setzen können, um jemanden zum Umdenken zu bewegen. Und deswegen magst du vielleicht mal so eine Phrase, ich glaube, sehr viel mehr schaffen wir gar nicht, weil wir uns schon so gut unterhalten haben, aber mal eine Phrase raushauen, die dich nervt, wo du gerne noch mal eine gute Antwort drauf hättest.
Eine ist jetzt natürlich wirklich eine Herausforderung. Ich mag die alle. Vielleicht können wir mit dem Thema sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast, anfangen. Denn das ist was mir auch öfter mal im familiären Umkreis begegnet ist. Und ja, da würde ich jetzt mal dich fragen, was du davon hältst.
Ja, also das ist ein Spruch, den habe ich auch schon gehört, tatsächlich in allen Lebensbereichen, sowohl karrieremäßig als auch Familie. Und wenn ich mir das so anhöre, ne, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast, dann merkt man ja schon wieder, ne, derjenige, der da sagt, sendet im Grunde sein Weltbild und seine Botschaft und will gar nicht dich verstehen oder dir helfen, sondern es hat so was Bevormundendes, ne? So dieses, sei mal zufrieden, das hat diesen Ton von jemanden in die Schranken weisen, sagen, wo sein Platz ist. Gerade so Frauen, die gehören ja zu den Kindern, die müssen total erfüllt sein, wenn sie Kinder haben und wenn sie irgendwie mal einen kleinen Struggle haben oder auch einen großen. Ich meine, es gibt das ganze Phänomen Regretting Motherhood. Dann wird da nicht drüber gesprochen oder es wird am liebsten irgendwie mal so, ja, weil es außerhalb der Norm, der gefühlten Norm ist, auch mal mit irgendwie negativen Sprüchen konnotiert. Und wenn ich jetzt sowas höre wie, sei doch mal mit dem zufrieden, was du hast, dann hätte ich so ein bisschen den Eindruck, da muss man dem Gegenüber mal sagen oder irgendwie zurückspielen, so eine Botschaft in Richtung, ja, das ist aber vielleicht deine Meinung, ne? Oder das ist deine Sicht auf die Dinge, deine Sicht auf die Dinge. Ich darf gerne unruhig und unzufrieden sein, denn so wachse ich. Also
genau.
So eine Rückmeldung, ich weiß nicht, ob das jetzt schlagfertig ist, ich bin echt nicht so die mega Schlagfertige, aber ja, dieses Rückspielen, oh, das ist eine interessante Beobachtung. Kommt das, weil du das für dich so wahrnimmst? Ich merke für mich, ich bin unruhig, ich brauche Wachstum, ich brauche Entwicklung. Deswegen ist Zufriedenheit ein Zustand, der mich nicht glücklich macht. oder einfach nur Stillstand. Also sowas in der Art könnte man vielleicht zurückspielen. Ich weiß nicht, was hältst du davon?
Finde ich total gut. Ich bin auch tatsächlich manchmal so an dem Punkt gewesen, wo ich überlegt habe, was man darauf antworten kann. Denn bei mir ist es genau, wie du es auch sagst. Ich brauche die Entwicklung, die macht mich glücklich. Dieses Lernen, lebenslanges Lernen. Und es ist gar nicht so, dass man dann eigentlich unzufrieden ist mit dem Moment, in dem man ist. Aber es macht einfach super viel Spaß, sich weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen. Und ich glaube, dahinter steckt halt auch so eine gewisse, wie du auch schon sagst, sagt mehr aus über die Person, also so ein gewissen eigener Druck, Mensch, ich hätte auch mehr machen können oder so ein Gefühl. Es ist ja auch patriarchal wiederum gewünscht gewesen, dass die Frau gerne mit dem zufrieden ist, was sie denn da zu tun hat, von Essen, Kochen über Haushalt führen und es war ja gar nicht gewünscht, dass man mehr möchte. Insofern ist es natürlich auch sehr, sehr tief in unseren Köpfen verankert und diese gesellschaftliche Ächtung von Menschen, die dann sagen, nee, ich möchte jetzt aber gerne noch mal einen Schritt weitergehen, die ist tief drin. Und was mir immer hilft, ist das Gefühl gehört dir, ne? Also du darfst gerne dein Gefühl über meine Entwicklung für dich behalten und damit umgehen. Ich grenze mich davon ab, weil es ist ja dein Gefühl und nicht meins. Mein Gefühl ist, ich mag die Entwicklung, ich mag neue Dinge. Und ja, aber wie man wirklich
sagst
dann
du das
in dem
auch
Mund.
So?
Nee,
Also
habe ich
sagst
noch
du dann
nicht.
Zum Beispiel auch, weil eigentlich, also
Das ist
wenn ich
eine
das jetzt
gute
so höre,
Antwort.
ne, oder,
Das könnte
oh, das
cool.
ist dein Gefühl. Dein Gefühl kann gerne bei dir bleiben. Mein Gefühl ist ein anderes.
Super,
Also
ich
ist,
liebe.
das ist,
Ja.
es ist gewaltfrei. Es macht trotzdem auf den Punkt aufmerksam.
Stimmt.
Und wenn man ein bisschen Glück hat, bringt es das Gegenüber zum Nachdenken.
Ja, kann man eigentlich nehmen, ne?
Also
Als
fände ich
Antwort.
eine spannende Antwort auf jeden Fall, ja.
Dein Gefühl gehört dir, mein Gefühl gehört mir.
Ist auch eine Allzweckantwort. Kann man sich vielleicht
Gestimmt.
für so ein paar Sachen überlegen, die einen
Ja,
gerade
das.
aus der Fassung bringen.
Ich habe noch eine tolle Allzweckantwort, die ist auch gleichzeitig meine Buchempfehlung, falls du danach zufällig noch fragen
Ja, die
wolltest.
Frage kommt als nächstes. Genau. Was liest du gerne? Wo holst du die Inspiration? Raus damit!
Also ich bin aufgrund meines Studiums natürlich schon so eine gewisse Leseratte oder andersrum wahrscheinlich habe ich das studiert, weil ich immer schon eine Leseratte war. Ich habe immer zig Genres, zig Bücher gleichzeitig, eins auf oder zwei auf Audible, häufig auch Bücher, die nicht unbedingt als literarisch hochwertig gelten. Also von den Genres springe ich auch von historischen Romanen zu Science Fiction und lese mal einen krassen skandinavischen Thriller dazwischen. Also da nehme ich aber auch immer viel mit, denn ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für Geschichten und ich finde sowohl die Vergangenheit, wo kommen wir her, super, super lehrreich, als auch das, wo könnte es hingehen, diese fantasiereichen Welten, die sich da aufspannen. Du willst wahrscheinlich aber eher spannende Bücher, die auf unser Thema passen, hören. Und da kann ich extremst, extremst, extremst empfehlen The Let Them Theory von Mel Robbins. Habe ich gerade abgeschlossen, ist auch ganz frisch erschienen. Mel Robbins, einer der größten, also ist der meistgehörte Podcast der Welt. Ich bin ein Riesenfan. Die ist einfach Wahnsinn, die Frau. Die ist so einerseits auf dem Boden geblieben und macht so tolle Beispiele immer. Andererseits aber auch so schlau und so inspirierend. Hat dieses Buch nach Jahren von Forschung geschrieben und es sagt mehr oder weniger aus, alles, was dir von außen passiert, ja, kannst du mit dem Begriff let them abwenden. Ja, also lass sie. Das geht in die gleiche Richtung, wie das Gefühl gehört dir. Lass sie ihre negativen Gedanken denken. Denn zu versuchen, negative Gedanken zu verhindern, denn das ist das, was uns Frauen ja häufig zu unseren Handlungen veranlasst, ja, das kann einfach nicht klappen. Das wird nicht funktionieren. Sie hatte ein Beispiel von ihrer Familie. Sie hat die befragt, was denkt ihr Negatives über mich? Und die Familie hat alles mal aufgeschrieben. Und sie hat sich gefragt, was denke ich eigentlich Negatives über die Menschen, die ich am meisten liebe in meinem Leben. Und auch ich denke negativ über die. Das gehört einfach zu uns. Wir sind so sozialisiert. Aber es ist auch normal. Wir lernen auch von negativen Bewertungen. Wir bewerten einfach. Und da einfach mal zu sagen, let them, ich, das ist nämlich dann der
Bin bei
nächste
mir.
Schritt. Let me ist dann der Schritt zwei. Und sie dekliniert das durch alle Bereiche des Lebens, von Familie über Job, über Partnerschaften, Freundschaften. Und es ist einfach ein wundervolles Buch. Kann ich sehr, sehr
Klingt
empfehlen.
danach.
Ja.
Ja, habe
Oder
ich nicht
zumindest den
gelesen,
Podcast
aber.
zu hören. Der ist auch ganz, ganz toll.
Ja, schreibe ich in die Show
Und
Notes.
wenn ich noch eins
Toll.
darf, dann The No Club. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht komplett gelesen. Aber ich lese eigentlich Fachbücher eher so ein bisschen quer und dann so die ersten 40% vielleicht auch Seite für Seite. Aber mich schon viel damit beschäftigt, auch in anderen Kontexten. Und zwar von Linda Babcock, The No Club, Putting an End to Women's Dead End Work. Also die Arbeit, die wir machen, nennt sie Non-Promotable Tasks. Gerade
Oh
im
ja,
Job,
das kenne ich,
ja,
das
genau.
finde
Diese Aufgaben, die wir übernehmen, von Kaffee kochen über
ich.
Praktikantinnen
Geburtstagsgeschenk
einarbeiten,
besorgen.
Geburtstagsgeschenke besorgen und, die tun halt nichts für unsere Karriere. Und immer mal wieder zu überprüfen, die Dinge, die ich auf der Arbeit tue, sind die NPTs?
Promotable.
Sind die Promotables oder sind die
Non-promotable.
nicht promotable? Das war ein so schöner Impuls. Und ja, das sind schon mal die zwei, die
Toll.
ich jetzt gerade mal mitgeben
Zwei
könnte auf
tolle
die Schnelle.
Bücher für die Literaturliste. Eine spannende Phrase mit einer Allzweckantwort. Dein Gefühl bleibt bei dir. Und wirklich eine ganz, ganz, ganz inspirierende Geschichte, Rieke. Da freue ich mich sehr, dass du die geteilt hast, denn ich glaube, dieses rechtzeitig stoppen und dann im Rückblick auch was daraus lernen, das ist wichtig und ich hoffe einfach, dass jeder, der das hört, sich mitnimmt als ermächtigendes Gefühl, dass es total okay und ganz wichtig ist, rechtzeitig zu stoppen und eben die beiden Mittel, sich selbst kennenzulernen und das Thema Ansprüche runterzuschrauben. Da haben wir wirklich, wirklich viel von dir gelernt.
Oh,
Dir
danke schön.
dafür ein herzliches Dankeschön, Rieke.
Oh, vielen, vielen Dank dir, dass du mir ja hier diese Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu sprechen und für deine Offenheit und Ehrlichkeit auch und für das wundervolle Gespräch. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und euch, liebe Hörer, hoffe ich, bringt dieser Podcast weiter und ihr habt Spaß daran. Ihr tut mir einen Riesengefallen, wenn ihr diesen Podcast ein oder zwei Freunden empfehlt, die da vielleicht auch noch was Tolles daraus mitnehmen könnten. Denn dadurch wächst der Podcast und ich kann noch mehr Leute erreichen. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann schreibt mir doch eine E-Mail unter elisabeth@worklife-rebels.de. Einfach durchgeschrieben. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen, wieder mit spannendem Gast und tollen Inspirationen. Bis dann bei Worklife Rebels.